Deutschlandfunk.
Heute steht ein Restaurantbesuch mit der Familie an. Isa feiert ihren Uni-Abschluss. Sie weiß, auf diesen Abend muss sie sich vorbereiten.
Ich wollte auf der sicheren Seite sein.
Wenn Isa vor dem Restaurantbesuch nicht mehrere Stunden Sport macht, wird sie extrem nervös. Sie entscheidet sich für 2 Einheiten. Morgens trainieren und kurz vor dem Abendessen nochmal eine Einheit.
Ich glaube, dass ich an dem Tag schon im Gym war, um ein bisschen Krafttraining zu machen. Und dass ich normalerweise dann nach der Arbeit nicht nochmal ins Gym gegangen wäre. Aber für den Anlass habe ich es dann halt gemacht.
Alles andere ist keine Option für Isa. Denn ohne ihre Sporteinheiten steht sie den Abend nicht durch.
Facts und Feelings.
Hey, schön, dass ihr am Start seid. Ich bin Charlene Rogal und ihr seid hier genau richtig, wenn ihr wissenschaftlichen Input und psychologische Tipps für Herausforderungen im Alltag sucht. Wir leben in einer Optimierungsgesellschaft und sportlich sein wird gefeiert. Ist ja auch nicht verkehrt. Es gibt aber auch ein zu viel, wenn aus Spaß am Sport ein Zwang wird. Und darauf gucken wir heute. Wie finde ich heraus, ob mein Umgang mit Sport ungesund ist? Und wenn ihr merkt, dass euch das Thema heute belastet, ihr findet in den Shownotes Links zu Hilfsangeboten. Am Anfang des Podcasts habt ihr Isa gehört. Der Restaurantbesuch mit ihren Eltern, der hat sie extrem unruhig gemacht. Sie hat sogar nochmal eine extra Sporteinheit reingeschoben. Ihr Sportverhalten zu dieser Zeit ist zwanghaft. Und sie hat auch eine Essstörung. Die war vorher schon da. Deshalb handelt es sich bei Isa um eine sekundäre Sportsucht.
Es gibt zum Beispiel einen engen Zusammenhang zwischen Essstörung und Sportsucht. Und ganz oft ist es so, das betrifft dann primär, nicht nur, aber primär die Frauen, dass zuerst die Essstörung da war. Und es ist klar, wenn man Gewicht verlieren möchte, dann ist auch Bewegung nicht eine Möglichkeit.
Hier hört ihr Sportforscher Robert Guguzer. Das nur mal kurz zur Einordnung. Die Kombi Sportsucht und Essstörung ist kein Einzelfall. Jetzt aber erstmal weiter mit Isa. Seit sie 17 ist, hat sie eine Essstörung. Bulimie war 12 Jahre lang Teil ihres Lebens. Anorektische Bulimie, hat sie mir erzählt. Sie hat also eine Phase von Magersucht gehabt. Sie hat extrem wenig gegessen und extrem viel Sport gemacht. Isa hat in dieser Zeit stark abgenommen, hat sich schwach und krank gefühlt und ihre Periode ist ausgeblieben. Trotzdem dachte sie lange, alles ist doch irgendwie gut.
Erst als ich dieses Zielgewicht erreicht habe oder dieses Zielbild von mir, dass ich einen Sixpack habe, dann wusste ich nicht mehr, worauf trainiere ich denn jetzt hin. Und als es dann wieder anfing, dass die Essanfälle von der Bulimie wieder kamen, hatte ich das Gefühl, ich komme hier gar nicht mehr raus. Und dann habe ich gemerkt, ich habe ein Problem. Ich kriege das alleine nicht hin. Und da hat auch eine Freundin gesagt, Isa, ich glaube, du solltest dir Hilfe suchen. Also ich brauchte erstmal so ein Korrektiv von außen, weil ich selbst diese körperlichen Symptome als gar nicht so schlimm wahrgenommen habe. Eher das Mentale, dass ich nicht mehr aus diesen Gedanken rauskomme. Dass ich dünner geworden bin und extrem viel Sport gemacht habe, das haben alle gesehen, weil das war ja sichtbar. Und das, was so in mir war, mit diesem Fokus auf das Essen, sehr extremer Fokus auf den Sport und dann auch die Essanfälle mit übergeben. Das wusste ich bis zu dem Zeitpunkt ja nur selber. Das habe ich ja noch niemandem erzählt. Und genau.
Das heißt, wurde das viele Sport treiben, und ich meine, Sixpack ist schon auch krass, wurde das auch irgendwie von außen so positiv bewertet?
Schon. Also ich habe zu der Zeit auch auf Instagram so ein bisschen gepostet, wie ich auf eine sportliche Figur hintrainiere oder auf dieses Sixpack hintrainiere und habe natürlich auch dann von dieser Form Fotos geteilt im Bikini und da kamen sehr viele Komplimente. Da wurde sehr viel geschrieben, boah, du siehst richtig krass aus und mega Figur, also auch von fremden Personen. Das hat mich natürlich nur darin bestärkt und ich glaube, mein enges Umfeld, die haben das gesehen und die wussten auch, dass ich schon sehr lange den Wunsch habe, sportlich auszusehen, aber die haben sich dann irgendwann Sorgen gemacht. Die haben dann irgendwann gesagt, Isa, langsam ist es ein bisschen viel. Also mein Umfeld hat sich Sorgen gemacht, aber von außen fremde Personen haben das eher als das Ideal wahrgenommen. Und wow, ist sie diszipliniert und da beglückwünsche ich sie für.
Ja, voll, weil man ja von außen nicht sehen kann, wie geht's der Person im Inneren. Wie würdest du denn deine Sportsucht beschreiben? Also was hast du gemacht? Wie viel hast du trainiert?
Also ich hatte 6 feste Sporttage. 5 davon waren mit Krafttraining ausgestattet und dazu habe ich auch immer noch Cardio gemacht. Also ich hatte nicht das Ziel, wirklich sinnvoll Muskeln aufzubauen, sondern ich wollte hauptsächlich definiert und dünn sein und dachte, da muss ich ganz viel Cardio dazu machen. Dass es nicht zielführend war, weiß ich heute auch. Aber mein Ziel war einfach, so viel Kalorien wie möglich zu verbrennen. Das heißt, ich habe 5 Tage Krafttraining gemacht, 1 Tag reines Cardio. Also entweder war ich ganz lange joggen oder ich stand auf dem Crosstrainer stundenlang. Und am 7. Tag habe ich mich auf jeden Fall auch bewegt, weil stillsitzen konnte ich nicht. Ich musste mich immer bewegen. Und dann hing es so ein bisschen davon ab, ob ich noch soziale Events habe, wo ich mein Essen nicht selbst planen kann. Also wenn ich zum Beispiel essen gegangen bin mit der Familie oder mit FreundInnen, dann habe ich immer noch zusätzlich eine Sporteinheit eingebaut, was dann meistens eine zusätzliche Cardio-Einheit war, ich dann vorm Essen gehen nochmal auf den Crosstrainer gegangen bin, damit ich mir das Essen quasi verdiene, weil mein Ziel war, dass ich mehr Kalorien verbrenne, als ich aufnehme.
Kleine Pause an dieser Stelle. Für mich geht es ja heute vor allem darum zu verstehen, wie es überhaupt zu einer Sportsucht kommen kann. Wie wir erkennen können, dass wir vielleicht auch auf dem Weg dahin sind. Die Infos heute kommen von Robert Gugutzer. Vorhin habt ihr ihn schon mal gehört. Er ist Professor am Lehrstuhl für Soziologie des Sports an der Goethe-Universität Frankfurt. Und er forscht zu Sportsucht. Es gibt ein paar Anzeichen, um zu checken, dass das eigene Sportverhalten in keine gesunde Richtung geht.
Dass sich alles um den Sport herum dreht, was sich dann oft eben negativ auswirkt, wenn man keinen Sport machen kann. Dann haben die Leute sowas wie Entzugssymptome. Also man muss Sport machen. Es ist echt so ein Drang oder so ein Zwang, Sport machen zu müssen. Und es ist so eine Art Kontrollverlust, den man da erlebt. So, der Sport beherrscht mich und nicht ich. Den Sport.
Und was auch noch ganz typisch ist, wenn man Sport macht, selbst wenn man krank oder verletzt ist, meint Robert Gugutzer. Symptome von Sportsucht können auch sein, wenn wir soziale Kontakte einschränken oder Verabredungen gar nicht erst wahrnehmen, weil sonst Sport ausfallen würde. Wichtig auch, Sportsucht ist kein Jugendphänomen.
Wenn, dann kann man sagen, so ja, jede Zielgruppe der bis 30-Jährigen, da gibt es halt die Fitness-Süchtigen, wo der Körperkult, das Aussehen zentral ist. Und die findet man eben dann in Studios oder im Crossfit und solchen Sportarten. Aber in meiner Forschung habe ich auch 75-Jährige. Und ohnehin ist das ein Thema, da geht es ja ganz zentral um Identität. Also die Frage, wer bin ich? Und diese Antworten auf diese Frage, wer bin ich, kann man im Sport finden, aber auf verschiedene Weisen.
Zum Beispiel, wenn man den Fokus auf das Ästhetische legt, also auf eine bestimmte Weise aussehen will. Sportsucht hat also was mit einem Veränderungswunsch zu tun. Typisch, sagt Robert Gugutzer, sind biografische Krisen. Pubertät, Scheidungen, Todesfälle, sowas.
Sport gibt Halt, Sport gibt Struktur. Im Sport spürt man auch und sieht man, dass man etwas bewirken kann. Also Sport hat so einen Empowerment-Aspekt. Und deshalb wird auf ihn zurückgegriffen, wenn das Leben so aus den Fugen gerät.
Jetzt zurück zu Isa. Ihre Essstörung war ja der Auslöser für die Sportsucht. Heute ist Isa Anfang 30. Durch ihre eigene Willensstärke, was wirklich verändern zu wollen, hat sie es rausgeschafft. Denn sie wollte sich unbedingt helfen lassen. Isa hat sich Menschen gegenüber geöffnet, sich um einen Therapieplatz gekümmert, ist in eine Klinik gegangen, hat gezielt Coachings gemacht. Sie hat dadurch die Stärke gewonnen, Menschen in ihrem Leben von ihrer Situation zu erzählen.
Mir hat sehr viel geholfen, dass ich mit meinem Umfeld drüber rede und denen auch erzähle, was mir hilft, was sie tun können, um mich zu unterstützen. Weil natürlich waren alle hilflos und wussten nicht, okay, können wir jetzt überhaupt was zu deinem Essen sagen? Oder ist es okay, wenn du mit uns Sport machst? Also da waren alle dann sehr unsicher. Und deswegen hat es mir sehr viel geholfen, einfach offen zu sein und meine Gedanken und Gefühle offen zu äußern.
Wie ist denn das heute mit dem Sport? Weil ich stelle mir das auch ganz schön schwierig vor, wenn man so intensiv mal Sport gemacht hat und das auch, sag ich mal, ja, ungesunde Verknüpfungen hatte, dann überhaupt wieder Sport treiben zu können.
Also jetzt ist es tatsächlich sehr, sehr gut. Also kurz zur Einordnung, ich habe jetzt seit 3 Jahren auch keinen Essanfall mehr gehabt. Das heißt, für mich bin ich seit 3 Jahren aus der Bulimie raus. Und danach fing es aber erst an, dass ich mich richtig doll bemühen musste, ein gesundes Essverhalten zurückzuerlangen und auch ein gesundes Sportverhalten. Weil für mich klar war, essen muss ich. Also ich muss da irgendwie einen gesunden Weg mitfinden und Sport möchte ich auch weiterhin in meinem Leben haben. Also muss ich einen gesunden Weg finden. Und erstmal habe ich gesagt, ich mache nur noch den Sport, der mir Spaß macht. Ich mache keinen Sport mehr, wo ich denke, ich muss den machen, damit ich abnehme. Oder ich muss den machen, weil alle den machen. Alle sagen, dass das die beste Übung ist. Auch wenn sie mir keinen Spaß macht, muss ich sie machen. Von diesem Müssen wollte ich komplett wegkommen und habe dann erstmal rigoros alles gestrichen, was mir keinen Spaß gemacht hat, weil ich wollte Freude an der Bewegung wiederfinden. Und das heißt, ich habe dann auch erstmal das Joggen zum Beispiel komplett gestrichen, weil das habe ich nur gemacht, um Kalorien zu verbrennen, um abzunehmen. Und ich hatte nie Freude am Joggen. Und so habe ich dann ein Jahr erstmal versucht, auf meinen Körper zu hören und auf meinen Bauch zu hören, was macht mir wirklich Spaß. Und dann war es war weiterhin das Krafttraining, was mir nach wie vor sehr viel Spaß macht. Und letztes Jahr kam irgendwann so das Gefühl von, ich habe Lust, joggen zu gehen. Und diesem Gefühl bin ich dann nachgegangen und ich bin dieses Jahr meinen ersten Halbmarathon gelaufen, einfach aus Freude am Laufen. Ich habe jetzt irgendwie Lust, mal wieder etwas als Ziel zu haben, aber ganz ohne Kalorien tracken, ganz ohne, dass ich meine Pace tracke. Also das habe ich zum Beispiel auch gar nicht gemacht in der Vorbereitung. Und das hat sich richtig gut und leicht angefühlt. Und so fühlt sich halt mein Sportpensum gerade sehr leicht an. Auch wenn es, glaube ich, sehr viel Sport ist, im Gegensatz zu manch anderen. Aber ich habe gerade so viel Freude an der Bewegung und der will ich gerade nachgehen.
Ich liebe es auf jeden Fall, wie man hört, dass du die ganze Zeit lächelst.
Ja.
Wenn du jetzt so zurückblickst, was hast du denn aus dieser ganzen Zeit mitgenommen?
Ich glaube, dass wir sensibler sein könnten und damit meine ich alle, auch die Leute, die vielleicht nicht so dieses Problem haben, was ich damals hatte, weil ich sehe auf Social Media so oft, dass Leute ganz unbedarft und sehr oft ihre Zeiten vom Joggen teilen, ihre Angaben von Kalorien, was sie heute gegessen haben, was sie noch essen dürfen. Also diese Zahlen sind sehr präsent bei uns in der Gesellschaft und ich habe heute schon das und das und das gemacht. Ich weiß, wie sehr das triggern kann, weil ich merke, dass ich aus diesen Erzählungen immer Anerkennung haben wollte. Und wir geben den Leuten sehr schnell Anerkennung für solche sportlichen Erfolge. Und das könnte halt aber auch krankhaft sein.
Für Isa war es eine jahrelange Reise hin zum selbstbestimmten Ess- und Sportverhalten. Ohne Zwang. Das hat sie geschafft. Auch durch die Unterstützung von anderen. Und genau das ist ein wichtiges Kernelement, um einen Umgang mit der Sportsucht zu finden, meint Nadja Walter. Sie ist Sportwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Sportpsychologie an der Universität Leipzig. Ich wollte mit ihr sprechen, weil sie konkrete Impulse liefern kann, wie wir herausfinden, ob unser Sportverhalten ungesund ist. Und wenn es das ist, wie wir das ändern können. Ich habe auch mit ihr darüber gesprochen, wie wir eine Sportsucht vorbeugen können.
Ich finde immer gut, wenn man nicht mit sich alleine nur sein muss, sondern wenn man auch seine Gedanken teilen kann. Und da kann natürlich das eigene Umfeld einfach eine gute Validierung sein, wenn man eine gute Freundin oder einen guten Freund hat, um mal vielleicht auch darauf einzugehen. Vielleicht hat der eine oder die andere ja schon gesagt, ich mache mir Sorgen so ein bisschen um dein Sportverhalten. Das scheint irgendwie sehr extrem zu sein. Das Problem, was dabei aber häufig ist, ist, dass sich die Menschen in einem Kontext bewegen, in einem Klientel, die selber sehr stark und intensiv Sport treiben. Das bedeutet, was man sich dann mit den eigenen Leuten in der In-Group darüber unterhält und dass das manchmal dann einfach nicht so hilfreich ist. Dann lieber jemand, der tatsächlich nicht da eben auch Teil der Trainingsgruppe ist, beispielsweise.
Wie kann denn ein gesunder Umgang mit Sport aussehen?
Naja, ein gesunder Umgang mit Sport ist insofern denkbar, als dass ich Sport treibe aus einem bestimmten Grund. Also beispielsweise, dass ich in etwas besser werden möchte, einen Marathon laufen möchte oder indem ich Gewicht reduzieren oder Gewicht aufbauen möchte oder mich einfach nur gesund erhalten möchte. Das heißt, wenn ich ein konkretes Ziel habe, worauf ich hinarbeite, dann kann ich auch entsprechend Pläne dafür machen, wie ich das umsetzen möchte. Und das Wichtigste dabei ist, dass man immer noch Freude an der sportlichen Aktivität hat und das auch genießen kann und das gute Gefühl hinterher genießen kann. Wenn aber das Ganze kippt und man eben nicht mehr diese Freude empfindet und das eher diesen zwanghaften Charakter hat, das ist eben dieses Hauptkriterium. Wenn das so zwanghaft ist, dann kann es halt eben schnell kippen.
Kann ich denn vorbeugen, dass das kippt?
Was wir aus der Forschung wissen, ist, dass es so bestimmte Charakterzüge gibt, die in Kombination eine Erhöhung darstellen, also ein erhöhtes Risiko. Was aber nicht per se heißt, dass wenn ich jetzt beispielsweise ein hohes Perfektionismusstreben habe oder ein hohes Kontrollbedürfnis, dass ich eben da umfalle oder dass ich eben quasi eine Sportsucht entwickle. Das ist tatsächlich immer eine Kombination aus persönlichen und situativen Faktoren, sodass man nicht genau sagen kann, die Person kann das entwickeln oder die Person kann das entwickeln. Und dass es schwierig ist, das eben auch präventiv zu behandeln. Was aber immer wichtig ist, dass man das hinterfragt, warum treibt man Sport? Was ist der Grund? Und wenn der Sport nur noch dazu da ist, um negative Gefühle zu bewältigen, dann wäre meine Empfehlung, das mal zu hinterfragen.
Wenn man merkt, man kommt da selber nicht raus, wenn man vielleicht auch mit dem privaten Umfeld gesprochen hat, mit Menschen, die jetzt nicht so viel sporteln, was sind denn Möglichkeiten, dass sich wirklich was verändert?
Naja, das A und das O ist, zurück zu einem gesunden Sporttreiben zu kommen. Und das bedeutet, dass man sich auch so ein bisschen damit beschäftigt. Und das hatte ich eben ja schon gesagt, warum treibe ich denn Sport? Und die Zielsetzung so ein bisschen hinterfragt auch. Und häufig ist es ja so, wenn wir jetzt beispielsweise das mit anderen Suchterkrankungen vergleichen, wird ja eine Abstinenz immer empfohlen, was ja bei physischer Aktivität und Sport ja total sinnfrei wäre, weil das ja eben auch ganz andere positive Benefits hat, die eine substanzgebundene Sucht eben nicht mit sich bringt. Das heißt, die Reflexion des Maß und was habe ich für einen Mehrwert daraus, kann so ein erster Schritt sein. Aber das würde ich empfehlen, das immer mit jemandem zu machen, der sich damit auch gut auskennt. Auch um da nicht alleingelassen zu sein, weil ja schon auch so eine Veränderung hin zu einer Sportsucht kein Übernachtprozess ist, sondern eine Entwicklung. Und genauso ist auch die Rückentwicklung zu einem gesunden Sportverhalten, geschieht nicht über Nacht, sondern das dauert einfach ein bisschen. Und die Geduld ist manchmal da nicht so viel vorhanden.
Die Geduld mit sich selbst quasi.
Ja, genau. Und da ist es manchmal gut, wenn man jemand Externe hat, wer geschult ist, der oder die einem dann noch erklärt, okay, du hast das und das jetzt schon geschafft und so weit bist du jetzt schon gekommen. Und es ist ganz normal, dass man vielleicht wieder auch so Rückfälle hat und dann nochmal in die Reflexion des eigenen Verhaltens geht.
Diesen Impuls nehme ich heute nochmal mit, sich wirklich selber zu reflektieren und auch das eigene Verhalten zu beobachten und dann in den Austausch gehen mit sich, aber auch mit anderen, weil oft ist es ja so, dass man gar nicht so richtig wahrhaben will, selbst wenn man so eine Vermutung hat, dass irgendwas nicht in so eine gute Richtung läuft. Da hilft auf jeden Fall dieser Check-up. Und was bei mir auch hängen geblieben ist, dass Isa meinte, dass man nicht immer alles so positiv kommentieren sollte, wenn eine Person extrem viel Sport macht. Ich habe mich ein bisschen ertappt gefühlt. Also lieber achtsamer und aufmerksamer sein. Das Team für diese Folge: Sarah Brendel, Oskar Kühl, Betty Brecke, Stefan Stiebitz, Friederike Seeger und ich, Charlene Rogall. Seid gut zu euch.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.